FMCG Dachvibes.
Der B2B FMCG Expertentalk.
Nina Ascheron-Polter sprach mit Luca Matteo Nagel, dem Gründer von Halo Bagel, einem innovativen Foodkonzept, über Quick Commerce, Quick Service Restaurants und seine Hinwendung zu hoher Produktqualität und hoher Offline Experience mit dem Fast Casual Ansatz bei Halo Bagel.
Viel Spaß.
Willkommen zu einer neuen Folge. Heute zu Gast Luca Matteo Nagel. Unternehmer, Markenmacher und ehemaliger Operation-Verantwortlicher bei Gorillas und Getir. Jetzt startet er mit Halo Bagels, ein innovatives Fast-Casual-Konzept. Ich bin sehr gespannt auf das Gespräch. Herzlich willkommen, Luca.
Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, dabei zu sein.
Bereits vor Gorillas hast du in einem Startup mitgearbeitet, in einem Food-Startup. Kannst du uns hier deine Erfahrungen teilen?
Ich habe in meinem Studium eigentlich realisiert, dass das Thema Essen, das Thema Food für mich nicht nur eine Leidenschaft ist, sondern vielleicht auch meinen beruflichen Werdegang mitbestimmen soll und habe dementsprechend, bevor ich bei Gorillas eingestiegen bin, bei einer FMCG-Brand in Amsterdam gearbeitet, Farmbar, das hießen die. Ich würde mal sagen, kann man sich ähnlich vorstellen wie Tony's Chocolonis in einem sehr traditionellen Markt, nicht in der Schokolade, sondern in der Keksindustrie. Versuch ein Stück weit neuen Wind in die Industrie zu bringen und einem sehr modernen, jungen Markenkonzept und auch Auftritt, das ein Stück weit revolutioniert. Und da habe ich eine Zeit lang gearbeitet, den deutschen Markt für die mitgelauncht, in der Produktlinie. Und die wurden vor ein paar Jahren jetzt übernommen von Jules Estropa, das ist, sag mal, das Pendant zu Leibniz und Balsen in den Benelux-Staaten, die das quasi bei sich dann vertikal integriert haben.
Was hattest du studiert? Also wie bist du auch erstmal ursprünglich auf das Thema Food gekommen?
Food ist eine Leidenschaft, die ich, glaube ich, schon mein ganzes Leben immer hatte. Mein Großvater war auch Bäcker und zu Hause wurde immer viel gekocht. Also das ist, glaube ich, eine Sache, das liegt ein Stück weit in der Familie. Ich habe aber vor allen Dingen durch das Ausziehen von zu Hause die Freiheit schätzen gelernt, zu sagen, wann man wie was kochen kann und essen kann, wie man selber möchte. Und ich glaube, das war so ein Aha-Moment, sage ich mal. Ich habe studiert in Friedrichshafen an der Zeppelin-Universität in Süddeutschland und habe da 4 Jahre verbracht. Und in der Zeit ist immer mehr gemerkt, das ist eigentlich ein Thema. Ich bin gerne Gastgeber gewesen. Für mich ist immer die Tür eher offen für Leute, die vorbeikommen möchten. Und wie gesagt, einfach ein Food-Fanatic. Und dementsprechend habe ich gesagt, da muss ich weiter rein. So kam auch der Sprung dann von Farm Brothers später zu Gorillas, weil eben auch für mich weiterhin in dem Food-Feld gespielt hat. Auch wenn ich jetzt hinten raus sagen würde, es ist auf jeden Fall viel mehr eine Delivery Company gewesen, als jetzt in erster Linie Food. Das war aber trotzdem ein Stück weit die Eingangstür für mich bei Gorillas.
Ja, und die Zeppelin-Universität ist ja auch bekannt dafür, ein Startup-Mindset zu formen. Hast du das auch so wahrgenommen?
Ja, es ist sehr interessant. Also die Uni war eine super schöne Zeit vorweg. Und ich glaube, das Besondere an der Universität ist, es sind zweierlei Dinge. Das ist einerseits, dass sie sehr stark auf Pioniertum aus ist. Also das ist keine Business School, wie klassischerweise vielleicht eine WHU zum Beispiel, sondern es ist eine geisteswissenschaftliche Universität. Bedeutet, da gibt es nicht nur Studienfächer in Richtung Wirtschaft, sondern eben auch Politik, Soziologie, Kultur. Das heißt, du hast ein sehr diverses Umfeld an deinen Mitstudierenden. Und in diesen Fachbereich, den ich eben aufgezählt habe, versucht die Universität eigentlich ein Stück weit Pioniere auszubilden und das über eine gewisse Interdisziplinarität. Das bedeutet, dass diese verschiedenen Fächer, die ich aufgezählt hatte, dass man in alle Fächer mit reinschauen muss über den Zeitraum, den man dort unten verbracht hat und dadurch auch ein Stück weit seine Perspektiven ein Stück weit weitet und seinen Horizont weitet und so vielleicht eher auch outside the box denkt, auf gewisse Themen bezogen und damit dieses Pionierdenken zumindest auch mitbringt. Und das ist beim Gründer natürlich essentiell oder jemand, der einfach versucht, ein Stück weit was Neues zu erreichen, ist so ein Mindset, sage ich mal, ganz gut angebracht.
Ja, du sagtest auch gerade, du liebst Food. Du bist dann zu diesem Food-Startup Farm Brothers gegangen. Was hast du da als Essenz mitgenommen aus dieser Zeit?
Die Farm Brothers-Zeit war eine sehr spannende Zeit, weil es ein sehr kleines, junges Team war. Wir waren 5 Leute. Wir saßen damals noch in einem Accelerator in der Universität in Amsterdam. Es waren aber schon sehr etablierte Jungs. Das sind 3 Gründer gewesen mit einem kleinen Team. Und ich fand es damals so faszinierend zu sehen, dass sie zwei Sachen versucht haben zu kombinieren. Einerseits eben so eine ganz neue Dynamik in ein traditionelles Geschäftsmodell, eben dieser ganzen Cookie- und Keksindustrie mit reinzubringen. Und gleichzeitig versucht haben, es gab einen Slogan, wenn ich mich richtig erinnere, der hieß Need Cookies and Change the Earth. Das lag daran, dass mit jeder Keksverpackung eine Keksgröße, die es quasi in der Verpackung gegeben hat, an Land nachher aufgekauft worden ist mit einer Stiftung und auf diesem kleinen Stück Land dann die Biodiversität wieder gefördert werden sollte. Also es war so ein mission-orientiertes Startup, die versucht haben, eben über den Ansatz ein Stück weit nachhaltig zu agieren und ein Stück weit was zurückzuzahlen. Das fand ich ziemlich spannend mit so einem sehr modernen Auftritt. Und in der Summe hat mich das damals auch überzeugt, da dabei zu sein.
Mhm. Und dann, Luca, von einem missionorientierten Startup zu einem Scale-Up. Was hat dich dann genau zu Gorillas gebracht?
Ursprünglich, wie gesagt, war die Food-Geschichte generell eine Sache, die mich da sehr interessiert hat. Und Gorillas war in aller Munde. Ich war da zu der Zeit schon nach Berlin gezogen. Und dadurch, dass ich eigentlich, egal mit wem ich mich irgendwie damals auf die Corona-Spaziergänge mich getroffen hatte, gab es immer Gorillas als großes Thema. Und da war natürlich auch mein Interesse geweckt. Ich war gerade frisch hierher gezogen und habe sowieso nach einem Job gesucht und dementsprechend dann gesagt, das könnte eigentlich ein gutes Matching sein. Und ich würde auch ganz klar sagen, dass zu der Zeit, ich war 3 Jahre nachher da, ich habe die Expansion am Anfang mitgestaltet und hinten raus, wie du es beschrieben hast, die Operations versucht zwar strategisch zu optimieren. Ich bin heute einfach sehr dankbar gegenüber der Zeit, weil ich natürlich noch sehr jung, beziehungsweise am Anfang meiner Berufskarriere stand und viel Vertrauen geschenkt bekommen habe. Und wenn man dann in so einem schnell wachsenden Unternehmen dabei sein darf, dann hat man die Chance, vielleicht auch mal schneller mitzuwachsen. Und dementsprechend gucke ich eigentlich sehr positiv auf diese 3 Jahre zurück.
Wenn du jetzt Quick Commerce vergleichst mit dem Aufbau eines Startups, was würdest du sagen, sind die wesentlichen Unterschiede?
Naja, Quick Commerce ist ja ein sehr interessantes Geschäftsmodell gewesen in der Form, dass es das so vorher nicht gegeben hat. Also man hat ein Stück weit eigentlich versucht, eine neue Industriezweig zumindest in Deutschland zu etablieren, indem man, sagt mal, klassischerweise das LEH mit einem Delivery-Geschäft kombiniert, also auch die Komplexitäten beider Geschäftsmodelle kombiniert, was natürlich hinten raus sehr engmagig macht und auch komplex. Aber genau das ist ja ein Stück weit das, was ein Startup, was innovativ sein möchte, was eine Disruption vielleicht mitbringen möchte, machen muss. Und was Gorillas in der Hinsicht sehr gut hinbekommen hat, ist, für uns alle, die da gearbeitet haben, gab es, glaube ich, einen Zeitraum, wo wir sehr stark daran geglaubt haben, dass wir wirklich die Welt bewegen. Ja, und wenn man so einen Mindset es schafft, in den jungen Leuten eigentlich hervorzurufen, dass man freiwillig viel Zeit, viel Effort, viel Leidenschaft und sowas reinsteckt, dann ist das erstmal was sehr Schönes, würde ich behaupten. Und wenn man dann eben so eine Industrie komplett mitprägen darf oder mit aufbauen darf, dann adelt man vielleicht auch immer das Große. Was jetzt hinten raus, ich sag mal, bei Gorillas auf jeden Fall nicht geklappt hat, ist, glaube ich, vielschichtig und hat viele Gründe, gerade zum Ende hin. Aber für die ersten 2 Jahre jedenfalls super spannende Zeit. Und wenn man eben so eine Disruption versucht auszulösen, dann muss man mutig sein und dann muss man auch unkonventionelle Wege gehen. Ich glaube, das ist Gorillas für eine lange Zeit gegangen. Ja. Es gab auch Schattenseiten, aber in Summe, wie gesagt, waren das eigentlich 2, für mich 3 Jahre sogar, auf die ich sehr gern zurückgucke.
Dieses besondere Mindset, diese Kultur, die dich am Anfang da auch so positiv geprägt hat, was würdest du sagen, wie hat Gorillas das geschafft?
Also ich kann mich, glaube ich, noch ganz gut erinnern. Es gab auf jeden Fall die Company Values. Da ging es um Always Rewinding, Bold Decisions, Owning the Change. Also man saß eben in einem Büro mit vielen jungen Leuten, viele Postgraduates, die quasi aus dieser Motivation in die Arbeitswelt zu kommen, aufgebracht waren zu sagen, okay, wie kann ich mich denn jetzt hier einbringen? Ich glaube, das in Summe hat Gorillas für die ersten Jahre sehr weit gebracht. Man muss, wie gesagt, schauen, irgendwann muss man auch mal mature werden, man muss erwachsen werden. Ich glaube, den Sprung hat Gorillas nicht ganz geschafft. Da hätte man vielleicht auch strategisch zu anderen Zeit oder zu gewissen Zeitpunkten nochmal seniorere Mitarbeiter und Wegweiser vielleicht einstellen sollen. Im Grunde genommen war aber eben diese Aufbruchsstimmung, alle an einem Strang zu ziehen, dass man, wie gesagt, das Gefühl hatte, man bewegt etwas. Der ausschlaggebende Grund, warum man auch Freitagabend, wenn es mal Afterwork-Drinks gab, lieber die Afterwork-Drinks genommen hat und den Freunden abgesagt hat. Das hätte ich nicht gesagt, dass ich das jemals sagen würde, aber in der Zeit war es so und ich war auch sehr happy damit.
Mit Rückblick auf diese berufliche Station, was ist für dich das wertvollste Learning, was du mitnimmst aus dieser speziellen Zeit?
Lustigerweise würde ich da fast meinen Vater zitieren, der mir einen Satz mit auf den Weg gegeben hat. Relativ einfach, aber in Summe doch sehr, sehr klar. Und das hieß eigentlich Mut zum Untergang. Lieber sich was trauen, lieber mal den unkonventionellen Weg gehen, mal was ausprobieren und sicherlich damit auch den einen oder anderen Fehltritt haben oder sich erlauben müssen. Aber zumindest immer versuchen, was damit neu zu starten. Und ich glaube, wer den Mut zum Untergang nicht mitbringt, da wird es schwer, wirklich was bewegen zu können. Und in Summe würde ich sagen, hat mir Gorillas das glücklicherweise früh in meinem Leben irgendwie auch zeigen können. Und wenn ich das mit dem Satz von meinem Vater, wie gesagt, kombiniere, dann ist das der Rückenwind, den ich mitnehme.
Ja. Ja, wunderschön gesagt. Liebe Grüße an deinen Papa. genau. Luca, dann der nächste große Schritt, der dich jetzt ja jeden Tag bewegt, die Gründung von Halo Bagels. Ich habe dir auch in unserem Vorgespräch erzählt, ich habe eine ganz besondere Verbindung mit Bagels. Ich hatte Bagels Ende der 90er für mich entdeckt. Es gab in meiner Stadt eine Straße, ein Eckgeschäft, da wurden Bagels hergestellt, verkauft. Ich bin bis heute der größte Fan und bin auch froh, dass es den Laden noch gibt. Habe mich also umso mehr gefragt, warum es da in Berlin nichts gibt. Und wie bist du auf das Thema Bagel gekommen?
Ja, schöne Frage und auch irgendwie ein schöner, konsequenter nächster Schritt, glaube ich, nach der Gorillas-Zeit. Also ich habe in meinem Teenager-Dasein schon mir eigentlich immer Gedanken gemacht, will ich nicht vielleicht irgendwann mal selber unternehmerisch aktiv werden? Und dann zum Ende raus, bei Gorillas Get Here war es eben für mich so, was ist jetzt das nächste Kapitel und vielleicht ist das ja sogar das eigene Unternehmen. Und so kam es dann dazu, dass letzten Jahr im Juli ich dann mit meiner Geschäftspartnerin Clementine Halo Bagels ins Leben gerufen habe. Und warum Bagels, da können wir gerne gleich nochmal im Detail drauf eingehen, aber entscheidend ist für mich so ein bisschen gewesen, dass ich das Thema Food wieder präsenter haben möchte und auch das als Erlebnis verpackt gerne rausgeben wollen würde. Und ich habe zu der Zeit ein Buch gelesen von Danny Meyer. Das ist unter anderem der Gründer von Shake Shack, also der großen Burgerkette an der Ostküste Amerikas. Danny Meyer hat aber, bevor er Shake Shack gegründet hat, mehrere Unternehmen mehrere Restaurants in New York betrieben und mit 28 damals in Union Square sein erstes Restaurant eröffnet. Also auch jemand, der einen interessanten Weg gegangen ist und der hat ein Buch geschrieben, das hieß, oder das heißt Transforming Power of Hospitality in Businesses. Das kann man jetzt auf die Restaurant- und Hospitality-Szene natürlich ideal beziehen. Ich glaube, es bringt auch generell für Businesses viel Mehrwert mit. Und als ich das gelesen habe, war ich eigentlich nochmal mehr gepackt zu sagen, das ist ein Weg, da möchte ich weiter reingehen. Essen als Thema nochmal über so eine Plattform quasi eigentlich versuchen, dem Kunden nahezubringen.
Abgesehen davon, was man von dem Buchtitel ableiten kann, aber was war für dich die wirkliche Essenz von dem Buch? Was hast du mitgenommen?
Naja, wie er Hospitality versteht und auf was er Hospitality bezieht. Also bei Hospitality im klassischen Sinne, wenn man jetzt sagt, man betrachtet es in der Restaurant-Business, hast du einen Service. Ein Service ist eigentlich der Monolog zu den eigenen Standards, wie man beispielsweise das Essen dem Gast gegenüber bringt. Und Hospitality ist vielmehr der Dialog mit dem Gast, wie sich der Gast fühlt über diese Delivery, über dieses Zustellen des Essens. Und dieses Gefühl wieder auch als Mindset, vielmehr als es für mich ein Leadership-Buch eigentlich gewesen, ist das Entscheidende. Also wenn man im normalen Geschäft denkt, es gibt Wegbegleiter, es gibt Zulieferer, es gibt Unternehmen, mit denen man kooperiert. Die einen sagen, es ist eine Geschäftsbeziehung, die anderen sagen, es ist vielleicht sogar ein Partner. Und Partner ist etwas, wo du vielleicht auch nicht nur nach dem besten Preis agierst, sondern vielleicht auch nach gemeinsamen Werten, die du vertrittst. Ja? Und solche Beispiele fasst er in dem Buch immer mehr auf und er bringt das Menschliche eigentlich zurück. Und das finde ich phänomenal und deswegen ist auch für mich jetzt eben mit Halo Bagels in der Gastronomie-Szene, Fast Casual Konzept haben wir, ist eigentlich das ultimativ das, was man mit dem Thema Essen auch zurückbringen kann. Ne? Also so Essen als Plattform im täglichen Gebrauch, das ist essentiell, das macht uns das, oder Essen ist das, was uns essentiell zum Menschen macht. Besser gesagt, wenn man das als Plattform versteht, eine joyful experience, also eine schöne Erfahrung zu kreieren für jemanden, dann ist das, finde ich, ein guter Handschlag und vielleicht ein kleines Highlight im Alltag von den Menschen.
Jetzt war dieses Buch unter anderem eine Inspiration für dich, vielleicht auch ein Nordstern deines Handelns. Bevor wir jetzt wirklich auf die Geschäftsidee eingehen, wollte ich dich auch nochmal fragen, du hattest deine Mitgründerin erwähnt. Ja. Was war zuerst? Die Partnerin, mit der du gesagt hast, ihr sucht eine Idee oder erst die Idee und dann hast du die Partnerin dafür?
Es ist eine sehr interessante Frage. Clem und ich haben letztes Jahr im Mai ungefähr uns eigentlich dazu entschlossen, Halo Bagels ins Leben zu rufen. Wir haben uns Monate vorher kennengelernt über einen gemeinsamen Kontakt, der heute auch bei uns mit im Team dabei ist. Julius, Grüße. Clem und ich sind einfach sehr gutes Team. Also wie wir uns ergänzen, war für uns von Anfang an ideales Setup eigentlich. Auch wie ihre Vision und meine Vision zueinander passen, hat von Anfang an sehr gut funktioniert. Und dann war es eben so, dass wir uns Gedanken gemacht haben, mit was für ein Produkt wir denn in dieses Segment einsteigen wollen. Und Clem hat auf jeden Fall vorab schon häufig über den Bagel nachgedacht. Clems großer Traum war es immer, ein Sandwich-Konzept eigentlich aufzumachen. Ich habe meine eigene persönliche Geschichte mit Bagels. Ich habe zwei Geschwister, zwei Brüder, die in New York leben. Da wurden immer Fotos gemacht vor Bagel-Läden. Wir heißen Nagel mit Nachnamen. Bagel. Das war irgendwie ein Joke. Deswegen weit hergeholt vielleicht, aber so Bagels waren immer irgendwie mein Kopf. Und als eben Clem und ich dann das Thema Bagel plötzlich irgendwie auf dem Tisch hatten, war es so, ey klar, das ist eigentlich genau das Thema, was man machen müsste. Und als wir uns dann eben Bagels auch näher angeschaut haben, dann wurde es immer klarer, dass das der Weg ist. So kam eigentlich, ich sag mal, Produkt und Gründungsteam parallel aufeinander zu. Auch wieder da in einem sehr harmonischen Handschlag hat sich das eigentlich so ergeben.
Ihr habt euch dann für das Produkt entschieden. Ihr habt natürlich auch eine Marktchance als solches analysiert und eine Marktlücke gesehen. Wie genau differenziert ihr euch? Kannst du das noch einmal unterscheiden? Also wenn du nochmal die Marke anschaust, das Produkt und den Bereich Operations.
Ich würde ganz kurz, bevor ich konkret auf das Konzept der Differenzierung eingehe, nochmal ein Stück weit erklären, also warum ich mich nach einem Farm Brothers und einem Gorillas auch für sowas wie Halo Bagels entschieden habe, ist einer ganz klaren logischen Perspektive eigentlich entstanden. Und das ist der eigene Vertriebsweg, den man aufbauen sollte in der heutigen Zeit aus meiner Sicht und das veränderte Konsumentenverhalten. Um das kurz ein bisschen auszuschmücken, also ich glaube, vor allem nach Corona hat sich das Konsumentenverhalten schon nochmal stark verändert. Es wurde mehr gesucht nach diesen joyful offline experiences, also man sieht das auch in Fashion zum Beispiel, dass der stationäre Handel im Vergleich zu Online-Betreibern die letzten Jahre eigentlich mehr geboomt hat, also im Summe vielleicht ist einfach Omnichannel da, the way of moving forward, aber so durch hohe Inflation, durch ein preissensibles Deutschland, ist es eigentlich so, dass Produkteinführungen im FMCG-Markt, im LEH, schwieriger geworden sind. Wir können uns auch angucken, was vegane und Alternativprodukte ausgemacht hat. Und aufgrund von dem hohen Preis, den sie haben und teilweise einfach auch sensorisch schlechterer Performance, sind sie weniger gefragt. Und wenn dazu jemand kommt, der dann Handels- und Vertriebspartner ist, der den Preis dazu noch druckt, dann wird es dir nicht gerade leicht gemacht. Und so war es eigentlich klar, du musst einen eigenen Vertriebsweg entwickeln, wenn du jetzt im Food-Bereich unterwegs sein möchtest, für die eigene Kontrolle der Markenführung, des Kundenerlebnisses, der Preissetzung. Und dementsprechend war es für uns dann klar, wir müssen eigentlich in so eine Gastronomie-Restaurant-Geschichte reingehen. Dann haben wir uns angeguckt, was ist denn in diesem Restaurant-Bereich in der Industrie eigentlich das Entscheidende und das Spannende? Und haben uns dann vom Markt zum Kunden zum Produkt runtergehandelt. Und beim Markt ist es eben so, wir haben uns den Public Market angeschaut letztes Jahr, 2024. Und ich glaube, Nvidia war auf jeden Fall eine Zeit lang hoch im Kurs durch den ganzen AI-Boom. Und die haben letztes Jahr 80% ungefähr zugelegt an Performance. Und wenn man sich im Vergleich zum Beispiel Carver und Sweetgreen anguckt, das sind zwei Fast-Casual-Konzepte aus Amerika, da ist es eher üblich, auch im Public-Market im Food-Konzept live oder öffentlich gegangen zu sein, die haben 140% ungefähr zugelegt. Also die haben Nvidia outperformed. Und bedeutet so ein bisschen, die Industrie ist sehr appreciated. Und dann haben wir uns gefragt, warum liegt das oder warum ist das so, woran liegt das? Da kommen diese Offline-Experiences der Kunden eben ganz stark mit rein. Dass du mit Fast Casual eigentlich ein signifikant besseres Produkt bekommst als in einem klassischen Restaurant für einen fairen Preis. Ja, also wenn man sich die Restaurant-Welt mal anguckt, gibt es da eigentlich zwei Segmente. Das eine ist Quick-Service-Restaurants, sag mal klassische Sinne Burger King, McDonald's, Throughput-orientiert, das ist One-to-Many-Operations heißt das, also eine Person steht am Schalter und produziert mehrere Bestellungen gleichzeitig. Es sind highly processed Produkte häufig und nicht wirklich experience-orientiert. Und wenn man dann mal was Hochwertiges haben möchte mit einer vernünftigen Qualität, dann ist es meistens ein Full-Service-Restaurant. Dann ist es Many-to-One-Operations, also du hast den Kellner oder die Bedienung, du hast den Koch, du hast vielleicht auch jemanden, der an der Rezeption steht und dann wird es teuer. Und das hat so ein bisschen den Kunden eigentlich plump formuliert von unserer Seite sick und poor gemacht. Und Fast Casual spielt genau dieser Zwischenschnittstelle eigentlich ein, zu sagen, ey, wir können ein signifikant besseres Produkt machen, indem wir radikal uns darauf reduzieren, was denn entscheidend ist für ein so gutes Produkt. Und so kann man quasi immer noch limitierten Service anbieten, aber eben mit einem uplifted Product. Und so kam es dazu, dass wir gesagt haben, Fast Casual ist der richtige Weg auch für einen Bagel. Man hätte einen Bagel ja auch über ein LEH launchen können oder als Retail-Produkt generell. Aber dieser eigene Vertriebsweg und das als Fast Casual war für uns eigentlich ultimativ.
Damit ja ein Stück weit auch konsumentenorientierter, ne? Weil ich meine, am Ende geht es ja auch um den Konsumenten. Was hat der für ein Erlebnis? Was genau löst das
absolut
denn den Konsumenten aus?
Ja, das ist, glaube ich, das, wo man jetzt eben auf die Konzeptionierung und die Differenzierung eingehen könnte. Und letztendlich soll es beim Kunden eigentlich auslösen, dass es ein Vertrauen gibt, dass es eine Emotion gibt dass der Konsument auch versteht oder wie nennt es eigentlich eher den Gast oder die Gäste, dass sie verstehen, was kriegen sie denn eigentlich zurückgespielt als das kulinarische Erlebnis als Produkt, sage ich mal. Und wie wir uns differenzieren oder wie wir uns aufgestellt haben, ist, dass man sich auf Produktseite, Operationsseite und Brandseite eigentlich abheben kann von anderen Restaurants. Produkt ist so ein bisschen auch das, warum Bagel ist ein spannendes Produkt, bringt, glaube ich, viel Potenzial und ist sehr iconic, hat so einen runden Shape. Bei uns geht es um Full-Circle-Moments am Ende des Tages. Das ist sozusagen unser Mission-Statement. Also wir denken das Ganze ganzheitlich. Im Bagel ist es so, dass es keinen wirklichen Category da gibt in Deutschland aktuell. Du hast, glaube ich, vorhin erzählt, dass du mal Bagels lieb gewonnen hast vor ein paar Jahren. Es gab auch vor 20 Jahren mal die Bagel Brothers in Deutschland, das war auch eine größere Kette. Es gibt heute auch wieder Player am Markt, viel Dynamik drin. Also in Frankfurt hat ein neuer Laden aufgemacht, in Hamburg gibt es die New York Bagel Bar. Also man merkt, Bagel ist einfach ein Produkt, was den Zeitgeist trifft und was jetzt kommt. Ich glaube nur, dass wir mit Halo eine ganz andere Positionierung haben. Und wenn ich von Full-Circle-Moments spreche, dann geht es darum, dass wir die Dinge end-to-end machen. Das bedeutet, wir haben die komplette Wertschöpfungskette internalisiert, können Rezepte unabhängig entwickeln, haben geringere Abhängigkeiten, können die Qualität aus eigener Hand kontrollieren. Und das ist einer der Hauptgründe, warum wir einen uplifted Product haben im Vergleich zu den anderen Bagel-Geschäften beispielsweise. Ja, weil wir den Bagel täglich frisch herstellen aus der Handarbeit. Es ist wie bei einem, vielleicht ist ein Burger ein guter Vergleich. Wenn du einen Burger hast und da keinen guten Patty drauflegst, dann ist der Kunde auch so ein bisschen zwiegespalten. Was ist denn das eigentlich? Und bei einem Bagel-Sandwich sind wir der Meinung, kommt es ganz klar darauf an, was für ein Bagelbrot du verkaufst. Und wenn du das jetzt von Industriebäcker dir zuliefern lässt, dann ist es natürlich nicht vergleichbar. Das ist sozusagen auf Produktseite. Auf Brandseite folgen wir einem Product Community-led Growth. Also auch da geht es wiederum ums Produkt. Wenn du den Kunden oder die Gäste für dich gewinnst, dann bei so einem High-Retention-Product, wie, wie der Bagel das ist, dann werden sie besser, dann werden sie eigentlich deine eigenen Botschafter für die Marke. Und da wiederum spielt dieses Erlebnis, Joyful Experiences, wieder mit ein kulinarisches Produkt, Hospitality, dass man einfach hinkommt und man weiß, man geht mit einem Lächeln da wieder raus. Und die beiden Sachen kombinieren wir, um ganz kurz nur den Bogen zu schließen, mit unserem Operations-Modell, das ist ein innovatives Store-Modell, welches uns eigentlich ermöglicht, eine gleichbleibende Qualität auch bei Skalierung beizubehalten. Und vor allen Dingen der Background von Clementine, meiner Mitgründerin, die aus der Sterneküche kommt, ist da, glaube ich, ein großer Hebel, weil wir einfach heute schon überlegen, wie die Rezepturen aufgebaut werden müssen, damit sie auch bei großen Produktionsmengen funktionieren können.
Bevor wir auf eure Rollenverteilung eingehen, wäre mir nochmal wichtig, am Ende zählt ja nun mal auch das Produkt, wie du auch gerade beschrieben hast. Also ihr habt ein ganzheitliches Konzept, ihr stellt selber her. Wie habt ihr euch dann für eure schlussendliche Menükarte entschieden? Also auch, ne, man muss ja einmal die verschiedenen Bagels herstellen, man muss sie vertesten, verproben, dann auch den Belag. Also wie viel Zeit habt ihr euch da genommen, um euch hier mit einem Angebot aufzustellen?
Ja, es ist ein interessanter Werdegang gewesen, vor allem über die letzten 9 Monate. Wir haben im Mai letzten Jahres angefangen, uns fulltime eigentlich da reinzubewegen und haben seitdem auch an Rezepturen gearbeitet. Wir haben eine Sauerteig-Rezeptur für die Bagels entwickelt. Das ist eher unüblich. Bedeutet, dass das nicht dem traditionellen Weg von einem Bagel entspricht, der eigentlich auf einem Hefeteig basiert. Haben, glaube ich, damit auch eine gewisse Differenzierung. Und dann haben wir uns Gedanken darüber gemacht, wie man den Bagel denn anbieten muss.
Warum habt ihr euch für diese Teigart entschieden? Also was ist für euch der Vorteil?
Auch da kann ich eigentlich wieder nur den Kreis schließen zu diesen Full-Circle-Moments. Uns geht es darum, ein Produkt anzubieten, was nicht highly processed ist. Ja, also wer in der Bäckerei-Welt ein Stück weit zu Hause ist, ein Sauerteig ist natürlich weiterhin ein Produkt, was Gluten hat. Ist aber deutlich leichter zu verarbeiten, weil du den Bakterien und dem lebendigen Teig, sage ich mal, viel mehr Zeit gibst zu arbeiten und die Zellen schon die Struktur schon aufzubrechen. Das heißt, nachher in der Verdauung im eigenen Körper ist es viel verkömmlicher. Es hält dich länger satt. Es hat eine ganz andere Qualität in den Produkt mit sich gebracht oder bringt es mit sich. Und wenn man jetzt einen Hefeteig macht, wo man einen Kickstart gibt, nach 30 Minuten sind die Bakterien in der Hefe quasi aktiviert und dann kannst du es essen, ist gut, fein, wenn man keine Zeit hat, auch völlig in Ordnung. Dass wir aber sagen, wir wollen Bagel produzieren, bei dem du kein schlechtes Gewissen haben solltest, den du dir auch gerne mehrfach die Woche holen kannst, auch ein Stück weit, wenn man den Vergleich mit einem Burger zieht, ich weiß nicht, ein Burger nach einer Zeit jede Woche vielleicht too much, I don't know, aber einen Bagel, wie wir ihn zumindest verstehen, es ist ein sehr sauberes Produkt, wie du ihn zu Hause auch zubereiten würdest. Und das ist wieder so ein Stück weit das, was auf Fast Casual auch einspielt, wo wir uns, glaube ich, extrem differenzieren. Das Produkt ist für uns ganz klar the star of the show. Und da sind wir auch kompromisslos.
Okay. Und ihr habt euch dann für Sauerteig entschieden? Und wie ging dann die Produktentwicklung weiter?
Dass ihr euch auf genau, das... Das ist so ein bisschen das, wie man dieses Menu-Proposal, wie man eigentlich da den Schritt hingehen macht. Weil am Ende des Tages haben wir nachher einen Bagel entschieden. Bagel, wer das Produkt nicht kennt, kann man natürlich mit verschiedenen Toppings variieren. Es gibt Everything-Seasoning, es gibt Poppy, es gibt Sesame, etc. Und im klassischen Sinne wird es immer als Sandwich angeboten. Das heißt, es wird aufgeschnitten wie ein Brötchen und dann kann da Cream Cheese drauf, können da verschiedene Belege drauf. Das werden wir auch machen. Das ist, glaube ich, auch der vernünftige Weg, vor allen Dingen fürs Mittagsgeschäft beispielsweise, das als vollwertige Mahlzeit zu positionieren. Parallel werden wir aber eine Produktinnovation mit in den Markt bringen. Das ist ein Rip-and-Dip-Konzept, was bedeutet, dass du wie bei einem Eisladen in so einem kleinen Cup verschiedene Cream Cheese, verschiedene Dips bekommen kannst und dann den Bagel da reintunken kannst. Und gerade, wir haben letztes Jahr viele Catering gemacht, viele Events gemacht und verschiedene Pop-Up-Events veranstaltet, eigene, und haben das da eben getestet und es wird sehr gut angenommen. Und das ist eben im Vergleich zu dem Sandwich so ein bisschen die zweite Produktlinie, die wir mitlaunchen wollen zum Start. Damit es über den Tag verteilt auch alle deine Occasions, deine Möglichkeiten, wann du wie ein Bagel essen möchtest, auch abdeckt.
Ihr habt ja aktuell einen Store, beziehungsweise habt ihr einen Pop-Up-Store und ihr macht auch Catering und ihr werdet dann ja wahrscheinlich auch dauerhaft diesen Laden öffnen. Welche Produkte werdet ihr denn anbieten?
Genau, also aktuell haben wir eine Ghost Kitchen, in der wir operieren, von der wir aus quasi die Caterings bespielen und unsere Partner beliefern und immer wieder die Pop-Up-Events vorbereiten. Unser richtiger Laden, der wird in Berlin-Mitte eröffnen im Mai diesen Jahres. Da kann man dann eben auch tagtäglich vorbeikommen und sich einen Bagel abholen und probieren, wenn man möchte. Das Menü ist momentan, da ist relativ flexibel gestaltet. Wir sind momentan in der Ausarbeitung, wie das finale Menü für den Store, für den Laden aussehen soll. Wir haben aber eben diese beiden Produktlinien von dem Sandwich und von dem Rip and Dip, wo wir verschiedene Varianten ausgearbeitet haben. Und je nachdem, was vom Catering bestellt wird, können wir das zubereiten. Wichtig ist, dass gerade bei den Sandwiches man mit verschiedenen Layern arbeitet. Ja, und da auch eine gewisse Textur mit versteht, einen gewissen Aftertaste mit versteht. Also, wie gesagt, meine Mitgründerin Clem, wir verstehen uns so ein bisschen, sie ist die Innovation bezogen auf das Geschäftsmodell, wo wir sind. Und ich verstehe mich so ein bisschen als der Entrepreneur dahinter oder daneben, der versucht so ein bisschen den Markt eigentlich aufmacht. Ich glaube, es ist als Teamkombination ganz glücklich zusammengekommen und dementsprechend bringt sie die Expertise der Sterneküche mit, auch zu verstehen, was bedeutet denn Aftertaste, was bedeutet eine Textur in einem Bagel-Sandwich wie kann man das raffiniert eigentlich auf ein skalierbares Modell hebeln.
Das hört sich auf jeden Fall jetzt auch schon sehr geschmackvoll an. Das heißt, ihr sammelt ja wahrscheinlich dann auch schon Feedback, ne, von Konsumentinnen, die das Ganze schon mal testen, und dann, wenn es im Mai richtig dauerhaft losgeht, dann werdet ihr wahrscheinlich auch flexibel genug sein, um das anzupassen.
Was ihr absolut. Angeht. Absolut. Wichtig ist, glaube ich, immer so ein bisschen, also die Goldies-Jungs, die hier einen Smash-Burger-Laden in Berlin machen, die haben es auch schon ganz gut beschrieben in verschiedenen Podcasts und Online-Auftritten, wo sie dabei waren. Das Menü darf halt zum Anfang einfach nicht exorbitant groß sein. Man sollte lieber den Fokus darauf legen, Qualität zu liefern und sukzessive vielleicht sein Menü zu erweitern. Ich sag mal, der Erfolg spricht ein Stück weit für sie. Bei uns ist es ähnlich, wir können jetzt nicht 20 Sandwiches anbieten, aber da ich das eben ein spannendes Produkt ist, ein Produkt ist, der Bagel an sich, der den Tag über funktioniert, kann man zum Breakfast essen, zum Frühstück, kann man zum Mittagessen, kann man mal deftiger essen, mal leichter essen. Also er bringt eine Vielseitigkeit mit. Und das spielen wir auch auf jeden Fall aus in den Produkten.
Ja. Wie seid ihr genau auf den Namen gekommen? Hello Bagel.
Gute Frage. Da hatten wir vom Julius, den ich vorhin erwähnt hatte, auch ein Stück weit Unterstützung. Wir haben uns neben den Rezepturen letztes Jahr, wo wir ja viele Monate reinvestiert haben, parallel eben viele Monate auch reinvestiert, was für eine Marke wollen wir dazu aufbauen. Und neben dem, dass das Produkt eigentlich das wichtigste Argument ist für eine Marke aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht, muss natürlich trotzdem gepaart sein mit einem vernünftigen Auftritt. Und so kam Halo zustande, und Halo ist auf Englisch eigentlich der Heiligenschein, wie bei einem Engel oben drüber, also sehr positiv konnotiert, würde ich sagen. Da ich das bei uns um Full Circle Moments geht, der Bagel selbst ein rundes Shaping hat, war das für uns eigentlich in Gänze der perfekte Name für den Bagel-Laden. Mit den Farben oder Farbpalette, mit der wir jetzt arbeiten, bringen wir eben diesen frischen Wind eigentlich in die Gastro-Szene in Berlin. und zeigen, dass wir so ein sehr modernes, innovatives Konzept sein wollen. Und so kam Halo zu uns und vielleicht anknüpfen daran, wir haben drei Brand Values, die für uns wegweisend eigentlich sind. Das ist Human, Customer Obsessed und Cosmopolitan. Und auch das wieder ist in Gänze, beschreibt diesen Full Circle Ansatz. Mit Human meinen wir eigentlich das Versprechen zur Authentizität, zur Empathie, zu einer echten Verbindung mit unseren Gästen. Customer Obsession ist so ein Stück weit, dass wir einfach sagen, alles, was wir machen, ist dieser Kundenerfahrung, Kundenbedürfnis untergeordnet, dementsprechend auch fast casual. Und Cosmopolitan, Clem ist Französin, ich bin Deutsch. Wir haben so ein bisschen gesagt, wir sind Global Citizens, sind neugierig und sind vor allen Dingen inklusiv. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied zwischen dem, wie Marken auch häufiger auftreten. Manchmal ist das Exklusive ja das künstliche Verknappung, wie man so ein bisschen Nachfrage auch schafft. Wir wollen inklusiv sein. Wir wollen sagen, jeder ist willkommen. Wir sind alles Menschen und Essen verbindet uns, ist kultureller Austausch. Und dementsprechend kam Halo auch da wieder als Name irgendwie passend dazu. Und so ist, glaube ich, das Markenkonzept in der Kürze, sage ich jetzt mal, entstanden.
Ja, sehr schön. Wenn wir einmal den Gastromarkt in Berlin oder vielleicht auch insgesamt in Deutschland anschauen, also ja, wenn ich jetzt an Berlin denke, da würde mir jetzt erstmal Zeit für Brot oder auch Pramiball-Donut einfallen. Mit wem seid ihr vielleicht im Austausch? Gibt es da eine Community in dem Bereich?
Ja, schön, dass du fragst, weil ich glaube, dass die Industrie, in der wir uns bewegen, ich sag mal, Gastgeber zu sein. Das ist eine Industrie, das ist gehört zu den ältesten Industrien der Welt, in der Geschichte. Und deswegen merkt man auch, dass in der Industrie noch ein weniger Ellbogenkampf stattfindet, sondern vielmehr eigentlich ein Füreinander. Und das ist auch das, was ich absolut wertschätze. Also in der ganzen Gründungszeit haben wir uns viel mit anderen Gründern und Experten ausgetauscht, die eben aus dem Food-Bereich, aus der Restaurantwelt kommen. Und haben da auf rege Unterstützung zählen können. Und das ist das, glaube ich, was ein Stück weit die Industrie auch ausmacht. Wir haben aber auch mit verschiedenen anderen Konzepten hier in Berlin immer wieder gesprochen, Rücksprache geführt. Und ich glaube am Ende des Tages, wir als Bagel-Geschäft verstehen vor allem als Sandwich-Bagel-Geschäft. Das heißt, das Mittagsgeschäft ist entscheidend. Ich weiß nicht, ob ich mich direkt mit einem Bäcker vergleichen würde. Ich weiß aber auch nicht, ob ich mich jetzt mit einem Fine-Dining-Restaurant vergleichen würde. Ne? Deswegen, wir sind so genau eigentlich dazwischen. Und wenn wir sagen, wir wollen ein hochwertiges Produkt machen mit einem vernünftigen Qualitätsansatz, war uns so wichtig, dass wir das hinbekommen in einem Produkt, was alltagstauglich ist, was man sich in der Theorie, wenn man es mag, auch mehrfach die Woche holen kann. Weil es der Preis zulässt und weil es aber auch die Art und Weise, wie man es vielleicht verzehrt, zulässt. Auch das war ein Punkt, warum es eigentlich zu einem Bagel geführt ist.
Ja. Wenn du dich jetzt fragst, was ihr in den nächsten 1 bis 5 Jahren erreichen möchtet, du kannst dir den Zeitraum gerne aussuchen. was wäre das?
Ja, ich glaube, da muss man gezwungenermaßen humble sein. Natürlich gibt es ein Wunschdenken und the sky is the limit. Nichtsdestotrotz muss man realistisch bleiben und es wirklich Step by Step sehen. Und Step by Step sehen bedeutet, wir haben letztes Jahr das Produkt validiert, wir haben unsere Rezepturen entwickelt, wir haben das Fundament, den Grundstein gelegt. Jetzt geht es darum, den ersten Laden zu eröffnen, den auch dann erstmal ein Jahr lang wirklich solide zu führen. Und wenn der steht, dann kann man darüber legen, ob man vielleicht mal einen zweiten aufmacht. Und wer weiß, wir sind ja in einem FMCG-Brand, FMCG-Podcast. Vielleicht sprechen wir auch in ein paar Jahren über einen Eintritt ins LEH. Das weiß man nicht. Aber wichtig ist, dass man wirklich den, und das habe ich auch aus meiner Gorilla-Zeit gelernt, den ersten Step macht und nicht den zweiten vorab. Also dieses, ich sag mal, Premature Expansion ist ein Thema, was, glaube ich, auch so ein bisschen als Learning für andere Food Entrepreneurs, was sehr entscheidend ist. Premature Expansion oder Premature Growth kann hinderlich sein. Ja, also ich würde eigentlich sagen, dass Geduld viel zu häufig unterschätzt wird. Wenn man langfristig ein beständiges Geschäftsmodell aufbauen möchte, dann fängt man an, kleine Brote zu backen und irgendwann backt man größere Brote, weil kleine Brötchen und größere Brote, oder größere Bagels. Ich glaube, genau, wenn der Markt oder wenn der Product Market Fit da ist, wenn der Markt nachfragt, dann kann man immer expandieren. Man muss aber erstmal seine Hausaufgaben machen.
Ja. Meine letzte Frage: Wie schmeckt deinem Opa euer Produkt?
Das ist eine gute Frage. Wird er leider nicht mehr miterleben können. Das ist aber halb so wild, weil der wird von oben ganz stolz sein und zugucken, dass wir seine Tradition quasi ins 21. Jahrhundert gebracht haben, wie wir eben jetzt einen Bagel als Sauerteig machen. Mein Opa hatte früher eine Backstube und Konditor. Der war Back- und Konditormeister in Schleswig-Holstein. Und da ich das seine Söhne das nicht übernommen haben, musste jetzt meine Generation als Enkel quasi nachkommen und das dann wieder aufgreifen.
Ja, wunderschön. Luca, ich habe ganz viel mitgenommen wie viel Herz ihr in Hello Bagels steckt, auch in die tolle Zusammenarbeit innerhalb von Berlin. Und ich bin schon ganz dolle gespannt, euch mal auszuprobieren. Weil wie gesagt, ich bin wirklich Bagel-Fan. Von daher.
Vielen lieben Dank, Nina. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und wie gesagt, wer vorbeikommen möchte ab Mai, wird der Laden in Mitte auch sein. Solange habt noch ein bisschen Geduld, aber willkommen.
Prima. Herzlichen Dank.
Ciao, ciao.
Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@dachvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter dachvibes.com.
Dachvibes.